Herzlich willkommen zu einer Stunde Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Firmenkultur bei Fusion. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, den Unternehmensberater Professor Dr. Klaus Kost von Projekt Consult. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs und Aurelia Bergs an der Produktionstechnik. Firmenfusionen gab es schon immer. Man denke an Siemens Nixdorf, Daimler-Chrysler, ThyssenKrupp, Hypo Vereinsbank und viele andere. Bei solch einer Fusion schließen sich zwei Firmen zusammen und verschmelzen. Gestern noch Konkurrenz, wollen diese beiden Firmen heute am Markt als eine Firma agieren. Mitarbeiter, technische Systeme, Kunden, aber auch verschiedene Firmenkulturen müssen zusammengeführt werden, um als geschlossene Einheit, als eine neue Firma zu existieren. In der Vergangenheit haben solche Vorhaben nicht immer geklappt. Siemens Nixdorf beispielsweise gibt es heute nicht mehr. Die Hypo Vereinsbank Daimler-Chrysler gibt es auch nicht mehr. So ganz einfach scheint eine Firmenfusion nicht zu sein. Gelegentlich hört man auch das Wort Joint Venture. Gibt es einen Unterschied zwischen Fusion, Verschmelzung oder Joint Venture?
Natürlich gibt es da Unterschiede, aber für die Unternehmenskultur ist das erstmal sekundär, weil die Unternehmenskultur hat sehr viel mit dem Gefühl und der Einstellung der Mitarbeiter, aber auch des Managements zu ihrer eigenen Firma zu tun, zum Teil auch mit den Gesellschaftern. Wir kennen das im Augenblick bei den Private Equity Firmen, denen man nachsagt, dass sie kaum ein innerliches Verhältnis zu ihrem Werk, zu ihrer Fabrik haben und erst recht nicht zu ihren Beschäftigten. Das entscheidende Kriterium zur Unterscheidung ist für mich die Freiwilligkeit. Es gibt eine Vielzahl von Fusionen, die nicht auf Freiwilligkeit basieren. Wobei man umgekehrt sagen muss, es gibt viele Übernahmen, die auch notwendig sind. Also ich bin ja hier in Bayern, das ist ja nun an der Grenze zu Baden-Württemberg, da verweise ich nur mal auf Audi. Diese vier Autofirmen mit den vier Ringen, die wir heute als Audi als selbstverständlich hinnehmen, ist auch entstanden aus dem Fusionsprozess von vier unterschiedlichen Autobauern. Und die Beschäftigten wie das Management weiß vielleicht davon, aber die fühlen sich heute schon als Audi und nicht mehr als Horsch oder sonst ein anderer Autohersteller, wo es mal hergekommen ist. Aber das dauert teilweise Jahre und Jahrzehnte, bis tatsächlich eine solche Übernahme auch so weit ist, dass die Menschen, die in dem Betrieb sind, sich damit identifizieren.
Was erwartet man sich von so einem Firmenzusammenschluss?
In der Regel ist es ein Firmenzusammenschluss, der von den Gesellschaftern herkommt und geprägt ist davon, dass man stärker auf dem Markt sein will. Die Überschrift heißt immer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Da gibt es verschiedene Unteraspekte, die man berücksichtigen muss. Sei es die Kapitalausstattung, sei es neue Märkte, die man erschließen will, oder sei es auch eine Ergänzung von Produkten, die man normalerweise nicht selber erzeugt hat, sondern durch Fusionen und Übernahmen und Einkäufe und wie das alles gerade heißen mag, es sich zusammenstellt. Man will größer werden auf dem Markt und damit auch der Konkurrenz mehr Paroli bieten.
Wenn zwei Firmen sich über eine Fusion oder über ein Joint Venture zusammentun wollen, wie geht man so ein Vorhaben an?
Das hängt jetzt davon ab, in welcher Rechtsform das jeweilige Unternehmen ist. Wir haben es häufig ja mit Aktiengesellschaften zu tun. Dann ist das ein sehr schwieriges Verfangen. Ich bin jetzt kein Banker und kein Investmentbanker erst recht, aber da gibt es gesetzlich vorgeschriebene Regeln, die beachtet werden müssen. Man versucht in der Regel, größere Aktienpakete zu erwerben, sei es direkt oder über Zwischenstrommänner, will ich fast sagen. Sind zwar keine Strommänner, sondern mehr oder weniger funktionierende Dienstleister, aber häufig ist es so, dass der ursprüngliche Eigentümer gar nicht sieht, wer dahinter steht, der ihn kaufen will. Deshalb habe ich diesen Begriff des Strohmanns mal erwähnt. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt natürlich auch Zusammengänge von zwei Gesellschaften, die das freiwillig machen, wo man weiß, aha, das ist notwendig, gerade bei Mittelständlern. Wenn man sich zusammentut, bin ich besser in meinem Markt. Dann gibt es natürlich auch Übernahmen aus schwieriger Situation. Muss nicht immer gerade die Insolvenz sein, aber die ist es auch manchmal. Aber ich denke jetzt mal dran, wenn ein Betrieb in Schieflage ist und so etwas braucht wie Kapitalhilfe, Kapitalspritzen, dann hat man auch eine Übernahme erreicht, die zu einer neuen Firma führt. Im Unternehmensberatungsjargon, was ich eher negativ finde, spricht man da von Merger and Acquisition. Ich nenne das mal so türkischer Bazar, das ist Kaufen und Verkaufen. Das braucht man natürlich heute, um eine professionelle Übernahme auch darzustellen. Also wenn ich irgendwo etwas kaufe als Unternehmer, will ein anderes Unternehmen kaufen, muss ich wissen, was dahinter steckt. Sprich, da sind sogenannte Schritte notwendig. Der Finanzer und der Unternehmensberater spricht dann von Due Diligence. Eine Due Diligence ist eine sehr tiefe Analyse des Unternehmens, das ich erwerben oder übernehmen will. Oder auch, dass sich bei mir angemeldet hat zur Übernahme, damit ich eben weiß, dass ich kein Falschgeld oder Faulobst erwerbe, sondern dass ich ein gesundes Unternehmen kriege. Und wenn ich Probleme bei dem zu übernehmenden Unternehmen sehe, dann will ich die vorher sehen und nicht später, wenn es zu spät ist. Vor diesem Hintergrund ist ein Merger mehr oder weniger die Übernahme vom Ganzen, also im Prinzip vom Erstkontakt bis nachher zu der gesellschaftsrechtlichen Realisierung, sprich gerichtlicher Eintrag, wo dann deutlich wird, wer der neue Gesellschafter ist, manchmal auch mit einem neuen Namen. Wir kennen ja viele dieser Kunstnamen, die dann hergestellt werden für eine scheinbar neue Identität, aber eine neue Identität, Stichwort Unternehmenskultur, bekommt man nicht, indem man sich einfach einen neuen Marketingnamen gibt. Das muss gelebt werden.
Es müssen aber doch nicht nur unterschiedliche Firmenphilosophien zusammengeführt werden. Es müssen auch alle Arbeitsprozesse, beginnend mit der Buchhaltung, den SAP-Systemen, der Lagerhaltung und so weiter, zusammengeführt werden. Wie macht man das?
Als etwas untypischer Unternehmensberater, der in erster Linie Gewerkschaften und Betriebsräte berät, bedeutet so eine Übernahme im ersten Schritt eine Bedrohung. Weil diese Übernahmen bedeuten, dass man wie eine Matrix, muss man sich das vorstellen, alle Bereiche übereinander legt und sieht, schaut sich an, wo habe ich Doppelfunktionen, wo gibt es Effekte, wo kann ich sparen, in den seltensten Fällen, wo kann ich expandieren. Expandieren, das gibt es auch, insbesondere in den produktiven Bereichen, aber in den sogenannten Overhead-Bereichen, in den Verwaltungsbereichen, führt es sehr, sehr oft zu Personalabbau, zu Arbeitsverdichtung. Aber letztendlich muss eine Übernahme richtig geplant sein. Man braucht auch ein gutes Management, man braucht auch gute Führungskräfte und daran hakt es manchmal.
Wenn sich zwei Firmen entscheiden, sich über eine Fusion oder über ein Joint Venture zusammenzutun, wie viel Vorbereitung braucht man, um das zu realisieren und wie geht man dabei vor?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass ich hier einen genauen Zeitraum annehmen kann, aber es geht nicht so wie am Viktualienmarkt, wo man sich gerade mal vielleicht ein nettes Paket Obst kauft, sondern das sind in der Regel Monate bis Jahre. Nicht selten ist es so, dass Gesellschafter schon lange ein Auge auf irgendeinen Mitbewerber geworfen haben, entweder weil man ihn will oder weil es ein Dorn im Auge ist. Aber häufig ist es halt so, dass man schon langfristig sich mit dem Gedanken schwanger trägt, eine Fusion könnte besser sein als ein Alleingang. Und dann werden die entsprechenden Vorbereitungen durchgeführt. Sprich, man sucht sich Rechtsanwälte, die sich damit auskennen, man geht mit den Banken in eine Klausur. Man muss ja auch wissen, habe ich überhaupt so viel Kapitalkraft, dass ich das übernehmen kann? Was hat das für Bedeutung für den Markt? Was kommt an Beschäftigten und Beschäftigtenabbau in der Regel auf mich zu? Das ist ja auch nicht preiswert. Also in der Regel ist das ein Prozess, der meistens mehr als ein Jahr und mehr dauert. Bis zur Übernahme. Danach fängt die Arbeit aber erst an.
Dem Mitarbeiter scheint es in dieser Zeit vielleicht so, als würde man sich nur um die Produkte und um das Portfolio und um die Organisationen kümmern. Vielleicht auch noch um die Technik. Kümmert man sich in diesem Stadium auch schon um die Firmenkultur?
Ich denke ja, wenn auch nicht in erster Linie. Aber man weiß genau, ob in einem Betrieb eine vernünftige Kultur ist, wo die Belegschaften mit den Führungskräften gemeinsam den Karren anschieben. Oder ob man so viel Kleinkrieg erfährt, dass es gar keinen Sinn macht, so etwas zu übernehmen, weil man sich natürlich damit auch direkt die selbstgemachten Probleme einhandelt. Also ich denke, das ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema.
Wenn sich zwei Firmen zusammentun und eine neue Firma gründen, dann spricht man von einer Fusion. Häufig gibt es auch Joint Ventures, wenn zwei Firmen ein gemeinsames Tochterunternehmen gründen. Aber egal ob Fusion, Joint Venture oder Verschmelzung, es treffen immer unterschiedliche Firmenkulturen zusammen, die zu einer neuen Firma zusammenwachsen müssen. Wie man dabei vorgeht, eine neue Firmenkultur zu erarbeiten, darüber sprechen wir nach der Pause mit Klaus Kost.
Wir zerstören heute systematisch die Kulturen, um Ökonomien aufzubauen. Dies ist eine der größten Verminderungen des menschlichen Geistes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwas Größeres zerstören kann. Manfred Max Neef.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Firmenkultur bei Fusion. Mein Gast im Studio ist der Unternehmensberater Prof. Dr. Klaus Kost von Projekt Consult. Wir haben gehört, dass bei Firmenfusionen neben den Produkten auch die Kunden analysiert werden müssen. Es müssen die technischen Systeme, wie zum Beispiel die Buchhaltungssysteme, zusammengeführt werden. Aber nicht nur die technischen Belange müssen vereinheitlicht werden, es muss auch eine neue Firmenkultur entstehen. Zwei verschiedene Firmen haben natürlich verschiedene Kulturen. Wie geht man dabei vor, die Firmenkulturen zu analysieren?
Das ist ein hochkomplexes Thema, wo es mit Sicherheit auch keine Patentantworten drauf gibt. Zum einen hat es damit zu tun, wie ich Personalentwicklung betreibe. Das ist, glaube ich, eines der Schlüssel in den Feldern, wo man versucht, auf Augenhöhe mit beiden Beschäftigten, beider Unternehmensgruppen in einen Dialog einzutreten über, ich sage einfach mal, Qualifizierungsmaßnahmen, Qualifizierungsangebote, aber auch Wechselrotationen in den Jobs, die man haben will und nicht nur zu sortieren, dass die einen die besseren Jobs kriegen und die anderen die schlechteren. Ich will mal ein Beispiel sagen, wo ich das erlebt habe. Wie man meiner Sprache anhört, komme ich aus dem Ruhrgebiet. Und dort hat vor ungefähr 10 Jahren die Fusion dreier Stahlkonzerne stattgefunden. Hoesch wurde von Krupp gefressen und dann ist Krupp mit Thyssen zusammengegangen, nachdem erst Krupp versucht hat, Thyssen zu fressen. Auch auf Betriebsratsebene und unter den Beschäftigten galten die Hoeschianer lange Zeit, ich würde sagen bis heute, immer noch als die 1B-Ware. Die besseren waren die, die von Thyssen kamen. Auf allen Ebenen, von Führungskräften bis zum Arbeitsdirektor, wurden die Hoeschianer doch immer ein bisschen schräg angeguckt. Obwohl, das muss man jetzt umgekehrt sagen, natürlich die Unternehmensleitung alles getan hat, dass das vermieden wurde. Trotzdem war so etwas ziemlich tief verwurzelt, weil man kannte sich aus vergangenen Jahren. Man wusste, dass es da auch jede Menge Konflikte gegeben hat. Ich nenne mal Stichwort Stahlwerksschließung, wo es Fusionen gegeben hat und dann einzelne Standorte aufgegeben wurden. Da waren natürlich immer Gewinner und Verlierer dabei. Und sowas haben die Leute nicht vergessen. Da muss viel gemacht werden und ich glaube, dass auch Betriebsräte und Mitbestimmung insgesamt eine große, große Funktion haben, diese Fusion aktiv und dreimal unterstrichen aktiv zu begleiten und nicht diese Stigmatisierung, auch wenn sie vielleicht auf dem Vordergrund Spaß machen sollte, ist immer lustig, wenn man einen hat. Wir sagen im Rheinland dazu, einen Schlapphannes hat. Ja, ein Schlapphannes ist sowas wie ein Clown. Ja, wenn man den verprügeln kann, nur weil er von der anderen Firma kommt. Nein, hier hätten die Betriebsräte ganz wichtige ausgleichende Funktionen. Zum Beispiel, indem man darauf achtet, dass die Gremien auch paritätisch besetzt bleiben. Und nicht, weil man jetzt vielleicht eine Mehrheit hat, alle Kolleginnen und Kollegen, die aus dem übernommenen Betrieb dazukommt, marginalisiert, indem man ihnen keine Plätze einräumt, wo sie sich selber artikulieren können. Denn auch da ist es wichtig, man muss sich aussprechen können, man muss miteinander Erfahrungen machen, man muss gemeinsame Ziele entwickeln, sonst kann keine Unternehmenskultur entstehen.
Der einzelne Mitarbeiter hat bei seiner täglichen Arbeit vielleicht gar nicht so viele Freiheitsgrade. Prägender für die Arbeit sind doch die Führungskräfte.
Die Führungskräfte sind sehr, sehr wichtig, aber ich will einen anderen Fall nennen, wo wir beratend drin tätig waren. Ja, das kann man durchaus auch hier nennen. Der Betrieb hat auch eine Schwesterfirma hier im Großraum München, Avery Dennison. Avery Dennison ist ein großer Konzern aus den USA, der in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Firmen erworben hat, also fusioniert hat, übernommen hat, geschluckt hat, wie man das gerade will. Die machen unter anderem so Notizblöcke und Quittungsblöcke, Zweckform, kennt ihr vermutlich. Aber in dem Betrieb, wo ich drin war, ging es um Textilien. Das waren die Restbetriebe der bergischen Textilindustrie, die Etiketten für die Kleidungsstücke machen. Und da wurde aus zwei Betrieben, der eine hieß Rinke und der andere hieß Paxa, wurde ein neuer Betrieb konstruiert, gebacken. Aber es hat nicht funktioniert. Auch auf der Beschäftigtenebene wurden die einen immer von den anderen mehr oder weniger gemobbt, weil das nämlich eine Konzentration auf einen Standort bedeutete. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wenn eine Schachtel aufgerissen ist oder irgendwo ein Webstuhl zum Stillstand kam, weil die Garne rissen, dann waren es immer die einen und nie die anderen. Und das ist durchaus etwas, was man auch in der Beschäftigtenebene wiederfindet. Allerdings haben die Führungskräfte wenig dazu beigetragen, diese Probleme zu minimieren, indem man zum Beispiel Artikulationsmöglichkeiten gibt. Ich habe das in anderen Betrieben gesagt, dann wurde je Abteilung zum Beispiel so eine Ecke aufgebaut mit Metaplantafeln, wo die Leute sich mal artikulieren konnten. Da wurden sie aufgefordert, sagt mal eure Meinung, wie denkt ihr darüber, was erfahrt ihr hier Neues? Und dadurch kann ein, um den Willy Brandt zu zitieren, ein Prozess des Zusammenwachsens, was zusammengehört, herbeigeführt werden. Und das machen Führungskräfte viel zu selten.
Man sollte also erstmal beide Firmen kennen, um daraus eine neue gemeinsame Kultur zu entwickeln. Also nicht beispielsweise zu einer Firmenphilosophie sagen, die ist es jetzt und die andere muss verschwinden.
Genau richtig, das kann man so nicht sagen. Es muss was Drittes, Neues gehen. Wobei man dazu sagen muss, häufig sind diese Prozesse der Übernahme ja auch von einer gewissen Zeitdynamik geprägt. Also da kann man mit der Unternehmenskultur jetzt nicht im Vorhinein aktiv werden, sondern muss auch sehen, dass es ein kapital- und gesellschaftsrechtlicher Prozess ist. Allerdings ist auch hier wiederum Mitbestimmung ganz wichtig einzubauen. Viele Arbeitgeber, viele Gesellschafter empfinden Mitbestimmung immer als Bremsklotz, als hinderlich. Würden sie von Anfang an die einbeziehen in solch eine Übernahmeprozesse, dann würden sie auch zeigen können, dass Mitbestimmung auch einen materiellen Mehrwert hat, weil die Betriebsräte sind oftmals die Botschafter des Neuen, der Innovation. Und das ist gerade das, was auch für die Unternehmenskultur wichtig ist, weil Abwehrhaltungen, die entstehen, sind meistens erwachsen aus Ängsten. Und ich sage immer, Angst macht dumm. Und da kann man machen, was man will. Man braucht auch die betrieblichen Provokateure einerseits, aber auch betrieblichen Botschafter für das Neue. Und das ist letztendlich Mitbestimmung.
Nun wird ja bei neuen Firmen erstmal ein neuer Schriftzug entwickelt. Und der hat heute dann immer irgendwo eine Kurve oder Welle. Also nur Buchstabenkombinationen, so wie früher, gibt es heute nicht mehr. Reicht es einfach, ein neues Logo vorzugeben?
Nein, eindeutig nein, weil dieses ist mit dem Spruch abgetan, alter Wein in neuen Flaschen. Das hat überhaupt keine Funktion, sondern man muss es leben. Ich sage immer, man muss es verinnerlichen. Ich bin auf der anderen Seite auch der Ansicht, dass man diesen Schritt machen muss. Ich weiß auch, dass auf Betriebsratsseite und Beschäftigtenseiten häufig eine Anti-Haltung da ist. Man will eben sich auch nicht verändern, das ist ganz klar. Dieser Veränderungsprozess muss vom Lehrling bis zum Vorstand oder Geschäftsführer erfolgen, weil alle zusammen sind die Firma, nicht nur das Management und auch nicht nur die Beschäftigten. Das muss man einfach erkennen. Aber ich sage mal, warum muss man es erkennen? Weil der Wurm an der Angel dem Fisch nicht dem Angler schmecken soll. Und der Fisch ist der Kunde. An den muss ich denken, dem muss ich gute Dienstleistungen, dem muss ich gute Produkte zuteil werden können. Und das kann ich nur, wenn ein Ruck durch diese neue Firma durchgeht, vom Lehrling bis zur Spitze, wo man sagt, jawohl, wir schaffen das, wir wollen am Markt uns behaupten. Weil das ist das, was die Überschrift Wettbewerbsfähigkeit ja bedeutet. Man will sich besser im Markt positionieren.
Wenn verschiedene Kulturen zusammentreffen, gibt es häufig auch Machtkämpfe. Jeder ist überzeugt, dass sein altes Verfahren das bessere war. Ist das so?
Ja, das ist wie zu Hause in einer guten Ehe. Da hat man unterschiedliche Kulturen, wenn man zusammenzieht. Ja? Der eine drückt die Zahnpastatube so auf und der andere so rum. Nein, jetzt werde ich mal wieder ernst. Natürlich sind das unterschiedliche Kulturen, Techniken, vielleicht weniger in der Produktion. Ich glaube, in den produzierenden Bereichen kommen die Werker viel schneller zueinander, als man glaubt. Die wissen, was sie anfassen, sie wissen, wie die Maschine zu bedienen ist. Da kommt man sehr schnell zu einer gemeinsamen Linie. Problematischer ist das, was alles drumherum ist. Von der Buchhaltung, von der Personalentwicklung, vom Messeauftritt und so weiter. Aber das betrifft natürlich alle. Die kriegen ja einmal im Monat eine Gehalts- oder Lohnabrechnung. Und da kann man schon dran sehen, wie ist die aufgebaut, so wie bisher oder wie der Neue das will. Ist das Logo da drauf oder nicht? An wen muss ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? Ist das outgesourced irgendwo auf der Welt? Oder kann ich um die Ecke gehen in das Lohnbüro und mal fragen, warum ist diese Zahl da drauf und nicht jene? Also vor dem Hintergrund ist eine reine Marketingstrategie untauglich, auch wenn man natürlich das braucht. Man muss nach außen dokumentieren, hallo, wir sind was Neues, wir sind da. Aber letztendlich ist das nicht ausschöpfend. Es ist vielleicht die Pflicht, aber nicht die Kür.
Bei einer Firmenfusion oder einem Joint Venture, bei dem zwei verschiedene Firmen mit zwei verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen, muss man eine neue Kultur entwickeln, die von allen Beteiligten gelebt werden kann. Nur ein neues, buntes Firmenlogo genügt nicht. Eine Kultur muss auch gelebt werden. Machtkämpfe der Mitarbeiter und Führungskräfte untereinander sind ein schlechtes Vorzeichen für ein Zusammenwachsen. Eine Kultur, bei der sich beide ehemalige Firmen bekriegen, ist zum Scheitern verurteilt. Welche Rolle die Führungskräfte und die Mitbestimmung bei Fusionen spielen, darüber sprechen wir nach der Pause mit Klaus Kost.
LoRa! Das Radio zum Mitmachen.
Werde Mitglied im LoRa Förderverein.
Für nur 40 Euro im Jahr. Und wer möchte, kann darüber hinaus Gesellschafter der stillen LoRa GbR werden. Die stille LoRa bildet Rücklagen für den Notfall. Beteiligungen ab 250 Euro.
Damit LoRa immer besser wird.
Näheres unter Telefon 480 2851.
Hier ist wieder Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Firmenkultur bei Fusion. Mein Gast im Studio ist der Experte für Firmenfusionen, Professor Dr. Klaus Kost von Projekt Consult. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, was eine Fusion von zwei Firmen für die Firmenkultur bedeutet. Wir haben gehört, dass die neue Kultur von beiden Firmen akzeptiert werden muss, damit sie gelebt werden kann. Sonst wird es im Alltag ewig Reibereien geben. Hinter einer Firmenkultur verbirgt sich aber noch viel mehr. Was ist das im Einzelnen?
Da gehe ich gerne drauf ein, aber vorweg bin ich kein Experte für normale Fusionen, sondern ich bin Experte für Betriebsräte, die mit Fusionen umgehen müssen. Wir beraten ausschließlich Betriebsräte, davon im Jahr ganz schön 100 bis 150 Fälle. Und denen müssen wir helfen, wenn Fusionen anstehen oder vollzogen worden sind. Also ich bin nicht derjenige, der für den Gesellschafter jetzt Fusionen organisiert. Das sollte man schon sagen. Ich stehe auf der anderen Seite, wobei es in solchen Fragen der Unternehmenskultur keine Seiten gibt, sondern da gibt es eigentlich nur eine gemeinsame Linie, wenn man das Schiff gemeinsam meistern will. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei dem Thema Führungskräfte, wenn man eine Fusion meistern will. Da habe ich differenzierte Erfahrungen mit Management gemacht. Man muss es so sehen, dass häufig die Vorstände und Geschäftsführer das Gute wollen. Ich führe das mal so ganz plakativ aus.
Das setzen wir jetzt mal voraus.
Gute Ideen. Es geht nicht nur um Gewinnmaximierung oder Ähnliches. Die haben Konzepte, Theorien und Perspektiven, Visionen im Kopf. Ich spreche da immer von einer Story. Da brauchen sie aber, um das umsetzen zu wollen, ihre anderen Führungskräfte, die mittlere Führungsebene. Die verhält sich allerdings sehr oft wie eine so berühmte Lähmschicht. Nicht die Lähmschicht, sondern die Lähmschicht. Weil sie halt Fründe verteidigen wollen, nach oben wie nach unten, und oftmals das nicht umsetzen, was ihnen von oben, von ihrem Vorstand, ihrem Aufsichtsrat, ihrer Geschäftsführung vermittelt wird, bleibt das häufig auf halber Strecke liegen. Und das ist meistens ein Problem, was nicht selten zu Krisen führt in den Unternehmen, dass der normal Beschäftigte bestimmte Ängste hat, ist ganz klar. Aber letztendlich sind die Führungskräfte diejenigen, die Vorbildfunktionen haben, die aber auch steuernde Funktionen haben, dass das, was als neues Drittes entstehen soll, aus zwei oder mehreren Unternehmen, die sich zusammentun oder getan worden sind, mehr oder weniger freiwillig, dass sich dort eine neue Vision, eine neue Story ergibt für ein neues Unternehmen. Und da sind diese Führungskräfte auf der mittleren Ebene sehr, sehr differenziert zu betrachten, und sie erfüllen manchmal eben nicht ihre richtige Aufgabe, wofür sie meistens nicht schlecht bezahlt werden. Mitbestimmung dagegen hat eine sehr positive Wirkung, wenn sie offensiv angegangen wird. Ich will das direkt differenziert betrachten. Ich kenne auch Mitbestimmung, die sind klassisch. Die arbeiten das ab, was ihnen auf den Tisch geworfen wird, so die üblichen Themen, Betriebsvereinbarung hier, Kündigung dort, Weihnachtsfeier hier. Das ist für mich nicht unbedingt Mitbestimmung. Mitbestimmung heißt, dass ich selber aktiv werde, dass ich versuche, eine Bessergestaltung zu machen. Also im gewerkschaftlichen Bereich gibt es eine kritische Diskussion um den Begriff des Co-Managements. Ja, das würde ich auch nicht sagen. Mitbestimmung ist aber eher ein Ansatz für besser werden im Unternehmen, dass man die Menschen mitnimmt, von denen man gewählt wurde und für die man auch etwas machen will. Und hier könnten Betriebsräte und Aufsichtsräte, aber auch im Wirtschaftsausschuss, die Mitbestimmungsträger viel erreichen. Das fängt zum Beispiel an, dass man sich ein Programm gibt, dass man mal in eine Klausur geht und sagt, was bedeutet das für die Unternehmenskultur, für uns Betriebsräte jetzt? Wie können wir gemeinsam herstellen, dass wirklich etwas zusammenwächst? Das kann man machen durch Infoblätter, durch eigene Homepages, die im Unternehmen aufgebaut werden und so weiter, bis hin zu Fußballspielen oder sonstige Maßnahmen. Auf jeden Fall sollte das Neue erlebbar werden, spürbar werden. Und da haben Betriebsräte eine ganz wichtige Funktion. Häufig, ich habe es gerade genannt an dem Beispiel von Avery Dennison, war es auch so, dass sich die Betriebsräte, die aus zwei Betrieben zusammengewürfelt wurden, auch noch untereinander behakt haben. Das war nicht unbedingt glücklich. Und letztendlich gefreut hat sich der Arbeitgeber. Mitbestimmung sollte eine aktive Rolle übernehmen. Und dann hat das auch gar nichts mehr mit Fusionen zu tun. Das ist grundsätzlich eine Frage der Gestaltung oder des Verwaltens.
Mitbestimmung. Ein Thema, was im deutschen Betriebsverfassungsgesetz verankert ist. Hier kann es mit ausländischen Firmen ganz massive Probleme geben, wenn es in dem jeweiligen Land keine Mitbestimmung der Belegschaft gibt.
Das ist richtig. Allerdings warne ich davor, die Mitbestimmung jetzt mit einem Heiligenschein auszustatten. Wir sind gut, weil wir die Mitbestimmung haben und sonst ist alles schlecht, weil die keine Mitbestimmung haben. Das stimmt nicht. Man muss einfach sagen, in den anderen Ländern ist es einfach anders, aber nicht unbedingt immer schlechter. Also wenn ich mir Frankreich angucke zum Beispiel, da gibt es ein viel rigideres Gesetzeswesen, was Arbeitnehmerrechte festschreibt, während in Deutschland es über die Tarifpartner und Mitbestimmung halt geregelt wird, was in Frankreich über Staat und Gesetze geregelt wird. Trotzdem kann man in Frankreich nicht mit Mitbestimmung ankommen, da lächeln die nur und sagen, da kommt ihr ja schon wieder, die deutschen Missionare für Mitbestimmung. Nein, man muss einfach sehen, dass Internationalität, und damit meine ich jetzt vorrangig Europa, natürlich auch von verschiedenen Kulturen geprägt ist. Und da gibt es teilweise Möglichkeiten, wo Arbeitnehmerinteressen besser eingebracht werden können und manche schlechter. Dass wir in Deutschland diese spezifische Form der Mitbestimmung haben, finde ich gut, aber das ist halt auch eine typisch deutsche Regelung, was keine Kritik ist. Die Kritik setzt eher darauf an, dass man die Stärken nicht erkennt. Sowohl auf der Arbeitgeberseite erfahre ich sehr oft, dass Mitbestimmung immer als Kostenfaktor oder ordnungspolitisch betrachtet wird. Der Arbeitgeber sagt, ich bin hier der Herr im Haus und sonst niemand. Und das ist für mich ein antidemokratisches Signal. Für mich hört Demokratie nicht am Werkstor auf oder auf der Büroetage. Mitbestimmung ist ein ganz wesentlicher Part für die Demokratisierung unserer Gesellschaft.
Da es Mitbestimmung, wie wir sie in Deutschland kennen, in ausländischen Firmen nicht gibt, kann das schon ein kleines Pulverfass sein. Heißt es, dass Fusionen von deutschen mit ausländischen Firmen noch viel schwieriger sind?
Erstmal, Mitbestimmung als Wort gibt es nicht im internationalen Bereich. Aber da, wo wir Euro-Betriebsräte zum Beispiel haben, gibt es Beteiligung, Partizipation und Konsultation. So heißen die Begriffe im Euro-Jargon und nicht Mitbestimmung. Aber da ist eine Beteiligung sichergestellt. So, also das sollte man jetzt nicht pauschal sagen, das gibt es nur in Deutschland und nicht woanders. Natürlich hat die Mitbestimmung in Deutschland Grenzen. Und die hat da die Grenzen, wo man keine deutschen Gesellschaft hat und der Betriebsrat oder auch vor allem die Gewerkschaften keinen Ansprechpartner mehr vor Ort haben. Ich habe sehr oft erlebt, dass man reinste Vollstrecker hier hatte. Avery Dennison hatte einen Geschäftsführer in Sprockhövel, der durfte nichts entscheiden. Das wurde in London oder in Kalifornien in USA entschieden, wo die Konzernzentrale saß. Da ist natürlich jede Art von Beteiligung, egal ob sie Mitbestimmung oder Partizipation heißt, lahmgelegt. Da machen wir erstmal nichts dran. Wie wollen wir einen Gesellschafter in USA dazu bringen, die Probleme eines Standorts in Deutschland sich anzuhören? Verhandlungspartner gibt es nicht oder viel zu wenig. Die gibt es sehr wohl. Ich will das jetzt nicht so pauschalisieren, wie ich es gesagt habe. Aber es engt die Mitbestimmungsmöglichkeiten radikal ein.
Wir hatten vorher schon darüber gesprochen, dass zunächst alle Verfahren und Systeme Räume, angefangen von der Buchhaltung bis zum Lager, alles doppelt vorhanden ist. Aber nicht nur die Verfahren sind doppelt, auch das Personal ist doppelt. Und in heutiger Zeit fängt eine neue Firma ja erst einmal mit Personalabbau an. Soll das eine vertrauensbildende Maßnahme sein?
Mit Sicherheit nicht, aber das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Fusion und Firmenübernahme sind in 99% der Fälle mit Personalabbau verbunden. Sowohl im produzierenden Bereich, da haben wir das früher Rationalisierung genannt, ist eine Effektivitätssteigerung. Und in den übergelagerten Zentralfunktionen führt es halt dazu, dass Doppelungen da sind. Und vor dem Hintergrund haben die Belegschaften und die Mitbestimmungsträger, die Betriebsräte auch in der Regel immer Angst, wenn Fusionen anstehen, weil sie genau wissen, was
genau
das heißt.
Genau das passiert dann, Stellenabbau. Ja.
Interessenausgleich Sozialplan, das ist meistens die Konsequenz. Und die wenigsten gehen dann innovativ damit um. Ich könnte mir das so vorstellen, dass man sehr wohl auch über Personalentwicklungsmaßnahmen und entsprechende Personalangebote, also ich sag mal Arbeitszeitmodelle, Sabbatjahre und was es alles gibt, durchaus eine Entspannung hinbekommt bei der Doppelung von Personen und Menschen.
Aber ist denn mit so einem angekündigten Stellenabbau nicht zunächst das Vertrauen der Mitarbeiter erst einmal weg? Oder hofft man gar, dass wenn man größte Verunsicherung schafft, dass die Mitarbeiter dann schnellstens auch noch von alleine gehen?
Bei einem regulären, gesunden Unternehmen ist das Vertrauen erstmal weg. Das dauert relativ lange, bis man dieses Vertrauen zurückgewonnen hat.
Aber da ist doch auch die Motivation weg der Mitarbeiter.
Das ist genau das Problem, weil normalerweise die Leistungsträger die am ehesten weg sind. Und dann hat der Unternehmer ein doppeltes Problem. Er hat nicht nur eine schlechte Stimmung in seinem Laden, sondern ihm fehlen auch die guten Mitarbeiter, die er gerade haben will. Anders ist das aber, so habe ich es auch oft erlebt, in Krisenbetrieben. Da sind auch Betriebsräte froh, wenn ein Neuer kommt, der sie übernimmt. Und dann sind Betriebsräte auch bereit mitzugehen, die Personalanpassung zu machen. Auch wenn das heißt, ich muss eine Kröte schlucken. Aber die Alternative heißt, den Beerdigungs- und Bestattungsunternehmer bestellen zu lassen. Also vor dem Hintergrund muss man immer sehen, in welcher Situation solche Fusionen passieren. Sind die jetzt in einer guten oder in einer schlechten Situation? Und meistens wissen die Betriebsräte eher als alle anderen im Betrieb, ob ein Unternehmen gesund ist oder nicht.
Fusionen und Zusammenführungen sind zu 99% mit Personalabbau verbunden. Da alle Funktionen zunächst doppelt vorhanden sind, angefangen mit der Buchhaltung bis hin zum Lager, sind Firmenfusionen an sich schon schwierig genug. Besonders schwierig werden Fusionen zwischen deutschen und ausländischen Unternehmen, denn zur deutschen Firmenkultur gehört auch die Mitbestimmung, die im Betriebsverfassungsgesetz verankert ist und auch zu unserer Kultur gehört. Wenn keine guten Lösungen auch mit den Betriebsräten gefunden werden kann, dann sind Fusionen zum Scheitern verurteilt. Wie man nach einer Fusion ein neues Leitbild entwickelt, darüber sprechen wir nach der Pause mit Klaus Kost.
Lora München, das freie Radio. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Firmenkultur bei Fusion zweier Firmen. Mein Gast im Studio ist der Unternehmensberater von Projekt Consult, Professor Dr. Klaus Kost, der schon mehrere Firmenfusionen begleitet hat und auf dem Gebiet der Firmenkultur spezialisiert ist. Wir haben gehört, dass bei einer Fusion von zwei Firmen nicht nur die Produkte und Prozesse analysiert werden müssen, sondern auch die Führungskultur. Es muss ein Leitbild entwickelt werden. Ziel eines Leitbildes ist die Entwicklung einer gemeinsamen Plattform für Ideen, Überzeugungen, Verhaltens- und Handlungsformen aller Beteiligten. Wie kommt man denn zu einem Leitbild, das alle mittragen können?
Ja, das ist schon ein vorrangiges Kommunikationsthema.
Eine größere Aufgabe.
Und nicht unbedingt nur eine Rechenaufgabe. Viele Fusionen scheitern auch, das sollte man an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, weil es häufig nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht gesehen wird. Man rechnet sich was zusammen und kommt gar nicht an die Realität des lebenden Betriebes. Ich sage immer, jeder Betrieb ist ein Unikat. Letztendlich muss man genau wissen, was dort in den Betrieben passiert, um das auch sehen zu können. Aber häufig ist es halt eine reine finanztechnische Analyse, die der Entscheidung zugrunde liegt und dabei vergisst man alles andere, was darum herum ist. Wie kommt man dahin? Das ist nicht so einfach. Also ich denke, Kommunikation ist ein Schlüssel, habe ich gerade gesagt. Der zweite Schlüssel ist, stringent darauf zu achten, dass Gleichberechtigung zwischen den beiden Teilen, auch wenn sie nicht 50-50 ausmachen, aber es sind halt Unterschiede, sage ich mal, der eigene und der andere, wie das so schön in der Wissenschaft im Augenblick diskutiert wird. Das muss man gleichgewichtig auf Augenhöhe betrachten. Und man muss natürlich genauso gut auch die entsprechenden Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten, Führungskräfte und so weiter nach diesem gemeinsamen Schlüssel betrachten. Aber es ist auch ein Stück Inszenierung. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwelche billigen Marketingaktivitäten, sondern das heißt, dass man auch zum Beispiel Betriebsfeste organisiert, dass man Möglichkeiten für gemeinsames Erleben auf Messen zum Beispiel ermöglicht und so weiter. Da gibt es tausend Ideen, die man machen könnte. Problem ist häufig, dass diese positiven Ansätze da nicht festgehalten werden. Man muss also auch immer dran denken, dass diese Gemeinsamkeiten dokumentiert werden, damit man es reflektiv in die Belegschaften wieder hineinspielen kann und in die Entscheidungsträger natürlich genauso, die beziehe ich bei den Belegschaften diesmal mit ein. Aber auf der anderen Ebene natürlich will ich ein Leitbild nachher auch formulieren. Es muss schriftlich fixiert sein. Und das führt dann nachher, wenn es gut gemacht ist, auch zu einem richtigen neuen Unternehmenslogo.
Aber wie kann denn eine Firmenkultur funktionieren, wenn massiver Stellenabbau betrieben wird?
Die Einsicht über bestimmte Maßnahmen ist verbreiteter, als man glaubt. Das macht sich jetzt sehr ernüchternd anhören, aber ich denke, es ist oftmals so, dass in den Unternehmen sehr oft gesehen wird, wo Gelder verbrannt werden, wo zu viel Wasserköpfe aufgebaut werden, wo Fehlinvestitionen getätigt werden, sodass durchaus eine Bereitschaft da ist, nach vorne zu schauen, auch wenn das eine oder andere wehtut. Die Frage ist dann immer nur, in welchem Stil, mit welcher Moral dieses gemacht wird. Wir haben zum Glück in Deutschland keine Hire-and-Fire-Kultur. Es gibt diesen Begriff, den ich eigentlich gar nicht mehr so mag, weil er irgendwie was Negatives zum Ausdruck bringt, einen sozialverträglichen Personalabbau. Was bedeutet das? Das bedeutet in der Regel, dass man den Leuten Geld auf die Hand gibt oder dass man sie in eine Transfergesellschaft schickt, aber letztendlich ist der Arbeitsplatz weg. Das ist aber trotzdem nicht zu verhindern. Wir sind nun mal in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung und es gibt auf der Welt im Augenblick keine Alternative dazu, also muss ich mich damit arrangieren. Und vor dem Hintergrund vertrete ich dieses Adjektiv sozial in sozialer Marktwirtschaft vehement. Also das muss mit Anstand geschehen und mit sozialen begleitenden Anpassungsmaßnahmen, wenn sie erforderlich sind. Aber diese Dynamik der Veränderungen, die wir haben, die auch zunehmen werden, durch die Globalisierung sind die Halbwertszeiten viel kürzer geworden, da müssen wir einfach sehen, dass es nicht nur Gewinner gibt, sondern auch Verlierer. Aber für die Verlierer muss ich dann besonders was machen.
Hat der Mitarbeiter denn überhaupt Alternativen, wenn zwei Firmen fusionieren? Kann der Mitarbeiter irgendetwas machen, wenn er von diesem Schritt nicht überzeugt ist, außer vielleicht die Firma freiwillig verlassen?
Natürlich kann auch der einzelne Mitarbeiter was machen. Ich will ein konkretes Beispiel sagen. Wir haben es jetzt in einem Betrieb im Bergischen Land erfahren, wo von zwei Betrieben einer geschlossen werden musste. Der Eigentümer ist eine Private Equity Gruppe, dass wir in dem verbleibenden Betrieb Zürcher Arbeitsplätze hatten, um die in dem anderen Betrieb aufzunehmen. Da gab es eine sehr eingeschränkte Bereitschaft bei den Mitarbeitern, sich zu qualifizieren. Also ich glaube, Qualifizierung ist zum Beispiel durchaus ein Instrument, wo der Einzelne sagen kann, jawohl, ich bin bereit, meinen Posten in der Buchhaltung gegen einen Posten in der Werbeabteilung auszutauschen. Das setzt aber voraus,
wenn es die Firma ihn lässt.
Wenn die Firma ihn lässt. Aber oftmals, muss ich jetzt auch zugeben, ist es so, dass solche Potenziale oftmals da sind und man viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich kann auch sagen Kolleginnen und Kollegen, schieben muss, dass sie diese neue Aufgabe annehmen. Das meine ich gar nicht mit einem moralisierenden Unterton. Zum Teil liegt es einfach daran, dass man 30 Jahre oder 20 Jahre das Gleiche gemacht hat und jede Veränderung löst erstmal Ängste aus. Aber Qualifizierung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel, um was Neues zu erschließen, selbst wenn ich das Unternehmen verlassen muss. muss ich auch schauen, dass ich mich qualifiziere. Das ist nun mal so und da kann der Einzelne wesentlich dran mitmachen. Leider haben wir eine umgekehrte Erwartung, dass man immer nur in Dollars denkt. Also in den Betrieben, wo Personalabbau ansteht, bilden sich sehr schnell lange Schlangen vor dem Betriebsratsbüro, wo die Mitarbeiter sich ausgerechnet haben, wie viel Abfindung sie bekommen. Das finde ich nicht gut. Ich bin kein Freund vom goldenen Handschlag. Für mich ist entscheidend, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt und dafür setzen wir uns als PCG zum Beispiel auch vehement ein.
Einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young aus dem Jahr 2006 besagt, jede zweite Übernahme oder Fusion vernichtet Unternehmenswerte. Nur in jedem dritten Fall wird ein erheblicher Wertzuwachs verbucht. Die Untersuchung basierte auf 189 Transaktionen der letzten 14 Jahre von börsennotierten Firmen sowie 200 weiteren Firmen und Interessengruppen. Also sogar eine Studie belegt, dass Fusionen häufig scheitern. Warum lernt man nicht aus den Erfahrungen der Vergangenheit?
Ich möchte theoretisch antworten. Das hat sehr viel damit zu tun. Ich komme auch sofort auf das Konkrete. Wir haben im Augenblick in den Wirtschaftswissenschaften eine Dominanz der neoliberalen Schulen, die geprägt sind von amerikanischen Management-Theorien. Und die schlagen sich nieder bei den Instrumenten der großen Beratungsgesellschaften, die in der Regel hinter jeder Fusion oder hinter jeder Übernahme dahinter stecken. Und da gab es so eine Ideologie, groß ist in. Egal wie. Ja, da gibt es genügend Beispiele. Ich will nur auf diesen berühmten Sindelfinger-Konzern, wo ein Herr Schrempf meinte, wie im Supermarkt die Konzerne kaufen zu müssen, der aber nie die Verantwortung für sein Fehl- und Missmanagement übernommen hat. Was hatte der alles angehäuft an Unternehmen? Und das war genau nur nach dieser Devise gedacht, ich möchte der Größte, der Stärkste, meine Frau wird sagen, richtiges Macho-Verhalten, was dahinter steckte. Aber letztendlich ist es geprägt von diesen neoliberalen Wirtschaftstheorien. Und das ist sowieso etwas, was wie so Modewellen durch das Management schwappt. Mal wird Bench gemarkt, mal wird ingesourced, mal wird outgesourced, je nachdem, wie gerade welche Welle ansteht. Und da gehörten Fusionen auch dazu. Man wollte immer größer werden. Ja? Nicht das, was wir in Deutschland eigentlich als Stärke haben, nämlich Klein- und Mittelbetriebe, das würde viel zu selten betrachtet, sondern groß, groß und noch größer. Und das ist vermutlich der Hintergrund dieser Studie, die, glaube ich, von den Kollegen von Ernst & Young erarbeitet worden ist.
Wenn es mehr Analyse von der Firmenkultur gäbe, würden dann auch Firmenfusionen besser funktionieren?
Eindeutig ja, weil man vermutlich einen Softweg findet, wie man mit dem anderen Unternehmen zusammengeht. Das gibt es ja auch sehr wohl. Ja, also ich könnte jetzt eine ganze Reihe Betriebe nennen, wo dann der Firmennamen mit dem Namen des anderen, dann heißt es eben Müller und Schmitz, während früher es zwei Firmen Schmitz und einmal Müller gab. Und das dokumentiert eigentlich schon eine andere Art von Zusammengehen, wie es halt bei diesen großen börsennotierten oder anderen Kapitalgesellschaften ist. Da ist es mehr wie der Hecht andere Fische im Teich frisst.
Zum Abschluss wollen wir noch darüber sprechen, ob Fusionen von ausländischen mit einer deutschen Firma schwieriger sind als eine Fusion von zwei deutschen Firmen. Wir haben ja hier in München das Beispiel der Hypo Vereinsbank. Das waren sogar zwei Münchner Firmen. Auch das hat nicht funktioniert.
Ja, die Hypo Vereinsbank ist ja aber auch erst ein Produkt, was danach kommt. Also wir reden ja alle von der Hypo Real Estate. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war mal in dem zweitgrößten Wohnungsunternehmen Deutschlands, die mittlerweile auch einer Private Equity Firma gehören. Und da haben wir viel mit der konservativsten Bank, so hieß das bei uns immer, gearbeitet, die es gab. Das war die Bayerische Handelsbank. Die ist mittlerweile, nach 10 Jahren war sie Bestandteil, weil sie gefressen wurde. Die wurde nicht übernommen, sondern regelrecht gefressen, als Bestandteil von Hypo Real Estate gelandet. Also da gab es keine Unternehmenskultur. Kulturübernahme eines konservativen Bankers, der traditionell dachte in langen Zyklen, wie das bei der Bayerischen Handelsbank so war, sondern das war ein rein Bonny- und kurzzeitgetriebener Banker, der in der Gegenwart diese alte Kultur abgelöst hat. Aber jetzt nochmal auf diese Internationalität einzugehen. Natürlich sind das Kulturbrüche. Das muss nicht nur das Deutsch-Italienische sein, das sind andere Kulturen, die auch deutlich werden. Ich will mal auf ein Beispiel gehen, wo es vielleicht ganz eklatant wird. Wir haben zunehmend Übernahmen von Asiaten, insbesondere China, die deutsche Firmen erwerben. Die haben also noch weniger als die Neoliberalen an Beschränkungen, wie man mit Beschäftigten und Mitbestimmung umgeht. Also ich kenne ein, zwei Betriebe, die von Chinesen erworben sind, die denken, dass die Beschäftigten sich halt so wie die Chinesen in China zu verhalten haben. Und das ist natürlich absolut katastrophal, weil wir keine Wanderarbeiterkultur haben. Ich sag mal, zum Glück nicht haben. Und ein anderes Beispiel, wir waren auch eine Zeit lang bei Opel für die Betriebsräte zuständig und haben auch mit den nicht-deutschen General Motors Standorten zusammengearbeitet. Die Amerikaner haben eine ganz andere Denke, wie die mit umgehen. Da ist Hire und Fire tatsächlich angesagt. Man packt aber auch viel mehr Geld an, wenn es sein muss, aber schneller. Ja, dann kriegen die mehr auf die Kralle, aber sind auch schneller draußen. Also vor dem Hintergrund mag das auch eine Kultur sein, die ich jetzt vielleicht aus meiner deutschen Sicht nicht so gut finde, aber man müsste umgekehrt die Sichtweise auch mal an unsere Kultur legen lassen. Zum Beispiel, indem man eine amerikanische Gewerkschaft fragt, wie sie das denn findet, wie wir das machen. Also vor dem Hintergrund bin ich da sehr vorsichtig mit Etiketten kleben, was besser oder schlechter ist. Aber man muss einfach sehen, dass wir eigentlich als Bundesrepublik Deutschland mit unserem Sozialmodell, und da gehört Mitbestimmung dazu, das war die Erfolgsnummer. So, und deshalb bin ich so aggressiv fast gegenüber diesen neoliberalen Ansätzen, die eindeutig in die Sackgasse führen und auch geführt haben, wie uns die Krise gezeigt hat.
Firmenfusionen sind schwierig. Einer Studie zufolge vernichtet sogar jede zweite Fusion Unternehmenswerte. Die Gründe dafür sind vielfältig und im Nachhinein kann man kaum sagen, warum eine Fusion misslungen ist. Aber unmöglich sind Fusionen nicht, denn in jedem dritten Unternehmen wird ein erheblicher Wertzuwachs verbucht. Damit eine Fusion gelingt, müssen viele Komponenten berücksichtigt werden. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist die Firmenkultur. Eine Unternehmenskultur muss sich entwickeln, sie darf nicht von oben übergestülpt werden und sie muss gelebt werden, vom Lehrling bis zur Spitze. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Firmenkultur bei Fusion. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Gast, Professor Dr. Klaus Kost. Vielen Dank Aurelia Bergs an der Produktionstechnik und Felix Jakowitz an der Studiotechnik. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.